So, bin ich an? Noch nicht? Jetzt? Hallo? Ja, jetzt. Perfekt. Super. Dankeschön. Ach ja, ihr habt es schon dran gemacht. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich euch jetzt mal ein Thema mitgebracht, was gerade jetzt nicht gerade friedfertig ist oder sanftmütig. Nämlich, es geht heute um das Thema. Um das Thema Aggression. Und das ist, denke ich mal, aber auch ein Thema, was uns halt irgendwie alle beschäftigt. Ne? Also wenn wir jetzt mal ehrlich zu uns sind, das ist irgendwie eine Eigenschaft, die uns nicht fremd. Und die taucht irgendwie immer in unseren Alltag aus. Entweder habt ihr selber damit zu kämpfen, tickt manchmal aus oder habt aggressive Gedanken. Oder euch widerfährt Aggression in eurem Umfeld, in der Familie, auf den Arbeitsplatz. Ne, wenn einer richtig hässlich und ekelhaft auf euch reagiert, ist euch bestimmt mal passiert. Also bei mir ist das auf jeden Fall der Fall, wo ich regelmäßig richtig austicke, ist die deutsche Autobahn. Ne, diese ganzen Baustellen, ich habe letztens 6 Stunden nach Amsterdam gebraucht. Also das ist halt, wo du halt denkst, okay, das sind Situationen, ne, wo ich mal ganz schnell auf 180 bin. Oder wenn jemand die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht mehr schafft zu erreichen oder die Mittelspurfahrer. Es gibt tausend Situationen, wo ich regelmäßig wirklich am Kochen bin. Oder halt so ein typischer Samstag, man versucht noch schnell eben was einzukaufen fürs Mittagessen und man stellt sich dann dumm und dämlich. Gestern zum Beispiel auch wieder bei Kaufland. Da kriegst du dann auch natürlich die Rappel, warum die Rentner unbedingt Samstagmorgens auch noch einkaufen müssen, die ganze Woche dafür Zeit haben. Na, das sind dann so Gedanken. Ohne euch zu nahe zu kommen. Aber ich denke mal, dass ihr auch Situationen habt, wo ihr oft an die Decke geht. Vielleicht unbewusst. Schreit euren Partner, schreit eure Kinder ab, weil ihr vielleicht gerade genervt seid von einem langen Arbeitstag und dann kommt euer Kind, Papa, 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 ich will aber das und das. Und dann kommt ein Moment, jetzt halt mal den Mund. So schnell geht das doch über die Lippen. Und wir richten dadurch halt richtig Schaden an. Und bei mir fehlt meistens halt irgendwie nur ein kleiner Funken, der das Fass zum Explodieren bringt. Ne? Dieses Fass ist irgendwie gefüllt mit Dynamit, Dynamit halt von Kleinigkeiten, die mir gehörig gegen den Strich gehen. Kennt ihr den Animationsfilm Alles steht Kopf? Johanna kennt ihn, Lennart auch natürlich. Wirklich ein großartiger Film. Und da geht es halt um ein kleines Mädchen, das heißt Wiley. Und die 5 Emotionen, die in diesem Mädchen stecken, die werden als Figuren dargestellt. Und jetzt könnt ihr mal raten, von welcher die Wut oder die Aggression ist. Das ist natürlich dieser kleine rote Mann, aus dessen Kopf Feuerflammen schießen, wenn er halt richtig wütend wird. Mega witzig in diesem Film. Aber irgendwie genauso dachte ich mir, sieht es in meinem Kopf aus, ne? Wenn dieser kleine Mann da komplett an die Decke geht und wirklich Feuerflammen da rausschießen und kein Halten mehr kennt. Und zum Glück ist meistens irgendwie die Aggression nach innen gerichtet, dass ich meistens irgendwie nur aggressive Gedanken habe, aber das ist halt, sage ich mal, auch nicht immer so. Und ja, früher bin ich halt immer irgendwie ausgetickt, vielleicht bedingt durch mein ADHS, was ich immer noch habe. Aber es ist keine Entschuldigung, meine Eltern können es bestätigen, kein Spielbrett war vor mir sicher. Wenn ich bei Mensch Ärger nicht verloren habe, dann ist das durch das ganze Zimmer geflogen. Oder beim Zocken musste regelmäßig eine Tastatur oder eine Maus ausgetauscht werden. Manchmal war auch ein Bildschirm dran oder ein Handy. Es war halt so gang und gäbe. Und ja, diese Aggression, die hat mich halt schon irgendwie jahrelang begleitet. Dinge, die mich halt schnell auf die Palme bringen. Und ich habe dadurch auch Menschen verletzt. Und es ist tatsächlich so, dass es sehr viel besser ist, seitdem ich mit Clara zusammen bin. Scheint sie mir also irgendwie ein bisschen ganz gut zu tun. Aber kommen wir jetzt mal zur ersten Frage. Ja, warum werden wir aggressiv? Warum ticken wir denn so aus? Und wenn man die Frage jetzt bei Google eingibt, da steht, bei Menschen wird emotionale Aggression häufig durch negative Gefühle hervorgerufen, also als Reaktion zum Beispiel auf Frustration, Hitze, Kälte, Schmerz, Furcht oder Hunger. Nur das kennen wir ja natürlich halt auch. Ne, wenn es wie es wochenlang immer dieses Regenwetter und du guckst aus dem Fenster und du denkst so, das darf doch nicht wahr sein. Es regt mich gerade richtig auf. Warum kann nicht mal ein Tag Sonne sein, wo ich mal rausgehen kann? Warum muss es permanent durchregnen? Ob und wie Aggressionen im Verhalten zum Ausdruck gebracht werden, unterliegt in hohem Maße den jeweiligen sozialen Normen. Ja, es ist natürlich auch so, dass in sozial schwachen Gegenden die Gewalt relativ hoch ist. Weil die Menschen statistisch gesehen unzufriedener mit ihrem Leben sind, gibt es halt dort auch mehr häusliche Gewalt. Aber Aggressionen, die finden wir wirklich in jeder Gesellschaft, in jeder Gesellschaftsschicht. Und weiter heißt es, dass die Aggression biologisch in uns verankert ist, ne? Wie bei den Tieren. Sie ist so ein verankertes Verhaltensmuster, das zur Verteidigung oder Gewinnung von Ressourcen dient. Und sie dient, um potenziell gefährliche Situationen zu bewältigen. Ja, dann ist doch eigentlich alles gut, oder? Die Aggression ist ja nur ein natürlicher Instinkt, der ja in uns drin steckt. Wenn wir mit gewissen Sachen unzufrieden sind und die uns einfach nicht in den Kram passen. Wir versuchen ja immer, Konflikte zu unseren Gunsten zu führen. Wir meinen ja oft, im Recht zu sein. Und wenn aber dann einer daherkommt und uns sagt, du hast aber nicht recht, das ist aber so und so, dann haben wir negative Gedanken. Was willst du denn? Ich bin schon viel länger als du hier. Du hast mir gar nichts zu sagen. Es kommen negative Gedanken direkt halt auf. Es passt einfach nicht in unser Leben. Und hinzu kommt natürlich, dass unser Leben immer hektischer wird gefühlt. Also ein Jahr ist ja gar nichts. Gestern war noch Weihnachten, bald ist schon wieder Ostern. Unser Leben ist vollgepackt mit Terminen und in stressigen Situationen, da können uns halt diese Kleinigkeiten zur Weißglut bringen. Ne, ein nerviges Kind, ein zu langsamer Autofahrt, du willst schnell nach Hause, einer fährt 30 statt 50 vor dir. Da denkst du so, macht nichts, irgendwann komme ich hier ein, sondern jetzt fahr, Junge. Ne, das ist dann direkt so eine Kleinigkeit. Und in stressigen Situationen, da verhalten wir uns halt einfach unchristlich. Aber in Epheser 4, Vers 31 steht, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Ja, das ist schlecht, ne? Einerseits ist es natürlich ein Instinkt, einerseits sagt die Bibel, das hat bei euch überhaupt nichts zu verloren. Stellt das ab, das ist nicht gut. Und die Bibel stellt ja ganz klar heraus, dass wir diese Eigenschaften durchaus besitzen. Sonst würde es diese Aufzählung ja nicht in der Bibel geben. Und wir müssen uns jetzt mal anschauen, in der Bibel schon Aggression, Wut und Bosheit angerichtet hat. Auf den ersten, ich habe nur ein paar Geschichten rausgesucht, bin auch nur bis zum Bericht da gekommen, weil es einfach zu viele Geschichten sind aber halt auch so die krassesten. Der erste Mord ist halt natürlich Kain und Abel. Und da lesen wir in 1. Mose 4, Vers 5. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an, also Gott. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und Gott warnte Kain vor den Konsequenzen seiner Wut und der Herr sprach zu Kain, warum bist du denn so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Ja, der Kain, der war so wütend auf Gott, dass er seines Lebens nicht mehr froh wurde. Er konnte nicht mehr lachen. Er war so voller Hass auf Gott, dass er am liebsten Gott umbringen wollte. Aber da hat er gemerkt, okay, Gott ist ein himmlisches Wesen, den kann ich nicht umbringen. Das ist aber praktisch, dass er halt noch einen Bruder hat und seine Eifersucht hat ihn dann zum Brudermord getrieben. Und wozu treibt uns unsere Eifersucht auf andere? Aber wir lesen weiter, dass die Sünde niemals ungestraft bleibt. Nämlich Gott verfluchte Kain, dass er sein Leben lang nicht sesshaft werden würde. Er musste ständig umziehen, ständig auf Trab. Und er hätte Mühe auch bei seinem Beruf bei der Landwirtschaft. Vers 11 und 12. Aber in Vers 15 lesen wir auch, dass Gott mit Sündern gnädig ist. Er sagte nämlich zu Kain, ich sorge für deine Sicherheit. Ich weiß, dass du viel rumziehen wirst, aber ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Die beiden, jetzt die zweite Geschichte, Simeon und Levi, zwei Söhne von Jakob. Und die eine sehr brutale Geschichte finden wir in 1. Mose 34. Da wird nämlich Dina, ihre Schwester, es gab zwölf Söhne und ein Mädchen, die hieß Dina, und ihre Schwester, die wird von einem Kanaaniter namens Sichem vergewaltigt. Und der Sichem, der kam jetzt mit seinem Vater Hemo, der war ein berühmter Mann, ein Landesfürst, und er wollte Dina zur Frau haben. Er hatte sich in das Mädchen verliebt. Also er fängt total krank und kurios an, er vergewaltigt ein unschuldiges junges Mädchen und denkt sich so, ah, die ist ganz nett, die behalte ich. Und die Söhne von Jakob, die waren darüber zu Recht natürlich sehr entrüstet und die forderten Gerechtigkeit. Und dann haben die das aber erstmal so gedeichselt, dass ihre Familien sich tatsächlich vereinigen durften, wenn Hemor sein Volk beschneiden lassen würde, also alles Männliche. Und als Hemor, Sichem und Dina durften wieder mit ihm zurückreisen in seine Stadt, da überzeugte der Hemor die Männer, sich beschneiden zu lassen. Der denkt doch mal nach, ihr kriegt Frau und Landbesitz, Vieh, macht den kleinen Eingriff eben und ihr gewinnt dafür ganz viel. Aber als die Männer sich beschneiden ließen, da wurden sie wundkrank. So ein Eingriff war dann natürlich nicht risikolos. Und dann fängt es an. Das nutzten Simeon und Levi, drang mit dem Schwert in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Sichem und sein Vater töteten sie und ihre Schwester nahm sie wieder mit nach Hause. Und die anderen Söhne, die schlossen sich dieser Gräueltat an. Sie plünderten anschließend die Stadt, nahmen alle Frauen und Kinder gefangen. Das Vieh nahmen sie natürlich auch mit. Und der Jakob, der verurteilte seine Söhne für diese Tat. Diese Rache, was die gemacht haben, das stand zu keinem Verhältnis, was seiner Tochter Dina widerfahren ist. Und fortan mussten sie mit Krieg rechnen. Sie waren nicht mehr sicher. Sie waren ja auch relativ mittelmäßig. Sie haben ja immer wieder die Ortschaft gewechselt. Keiner wollte Friedensverhandlungen mit ihnen führen. Und in 1. Mose 49, da will Jakob seine zwölf Söhne segnen. In Vers 5 und 6, und da lernen wir auch die ganzen Söhne nochmal genau kennen. In Vers 5 und 6 lesen wir, dass Simeon und Levi halt sehr gewalttätige Männer von Natur aus waren. Die haben aus Zorn einfach andere Männer abgemurkst, haben zum Spaß Tiere verstümmelt, fanden die lustig. Und sind wir aber nicht auch oft auch Rache, wenn wir Ungerechtigkeit widerfahren haben, oder ist unsere Vergeltung manchmal etwas drüber? Es muss sich ja nicht gerade in unseren Taten widerspiegeln, aber wie sieht es hier, da oben aus? Und durch die Vergehen Simeons musste später sein Stamm weitreichende Konsequenzen tragen. Er war tatsächlich der kleinste Stamm bei der zweiten Volkszählung von Mose, 4. Mose 26. Er war vom Segen Moses ausgenommen, 5. Mose 33, Vers 8, und er musste sein Gebiet mit Josua teilen. Das lesen wir in den ersten neun Versen von Josua 19. Und für Levi sah es auch nicht besonders gut aus. Der Stamm, der wurde in ganz Israel zerstreut. Sie besaßen kein eigenes Landstück, sie mussten in Zufluchtsstätten wohnen. Und der Jakob, der distanzierte sich ganz klar von seinen Söhnen Simeon und Levi. Habt ihr gesagt, Söhne, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid so böse und gewalttätig, lasst mich in Ruhe. Das lesen wir auch in 1. Mose 49, Vers 6 und 7. Aber Gott ist anders. Er gab diese beiden Stämme nicht mehr auf. Und der Prophet Hesekiel schreibt nämlich darüber, dass Simeon wieder einen Anteil am Land haben wird, was Gott in Zukunft seinem Volk Israel zum Besitz geben wird im tausendjährigen Bereich. Der Simeon, der wird also wieder mit den anderen elf Stämmen wiederhergestellt werden. Und auch durch Gottes Gnade, da wurde Levi zu einem Priesterstamm. Sie hatten das größte Privileg, was ein Stamm sich wünschen konnte. Sie durften am Tempel dienen, sie hatten den besten Zugang zu Gott. Und auch in Offenbarung 7, Vers 7 können wir lesen, dass Auserwählte auch von den Stämmen Simeon und Levi versiegelt werden. Das sind diese 144.000 Zeugen, die in der Endzeit das Evangelium in der Welt verkündigen werden. Da sind die beiden Stämme auch wieder dabei. Ein berühmtes Beispiel ist natürlich Josef und seine Brüder. Und In 1. Mose 37, Vers 19 und 20 beschlossen sie, da waren natürlich Simon und Levi auch wieder dabei, da wollen die ihren Bruder Josef halt umbringen, weil sie eifersüchtig auf ihn sind. Dazu kommt natürlich, dass Josef nicht gerade demütig von seinen Träumen erzählt hat. So, ihr werdet alle vor mir knien, ich werde Herrscher werden. Dachten so, alles klar, den bringen wir ohne den kleinen Scheißer. Aber durch Ruben und Juda wurde Josefs Leben gerettet. Er wurde zwar in die Sklaverei nach Ägypten verkauft, aber dort wurde er zum zweitmächtigsten Mann. Wir kennen die Geschichte alle. Aber auch durch Josef hatten die Ägypter und die umliegenden Völker während einer siebenjährigen Hungersnot genug zu essen. Das Volk Israel hatte 430 Jahre lang ein Land, in dem sie wohnen konnten. Aber drücken wir uns nicht manchmal auch etwas ungünstig aus und entdecken so den Neid unserer Geschwister? Aber Gott kann halt auch wieder zerstörte Beziehungen wiederherstellen, wie bei Josef und seinen Brüdern. Josef ist in Tränen ausgebrochen, als er seine Brüder wiedergesehen hat. Er hat gesagt, es ist jetzt egal, was passiert ist. Ich freue mich, euch wiederzusehen nach all den Jahren. Und er holt seine ganze Familie nach Ägypten. Aber lasst uns auf unsere Worte Acht haben. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaun hält, der ist klug. Ja, Worte haben auch in der Tat Macht. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Eine weitere Geschichte, jetzt geht's ins Buch Richter. Und zwar geht es um Jephtha, das war ein Richter. Und Jephtha, also damals gab es noch keine Könige, König Saul war ja der erste König von Israel. Damals gab es Richter, die die Heere angeführt haben, die Recht und Ordnung gesprochen haben. Und der Jephtha war so einer. Der richtete Israel 6 Jahre lang, war ein Gileaditer und die Bibel beschreibt ihn als einen tapferen Helden. 18 Jahre lang hat das Volk Ammon, also die Ammoniter, haben 18 Jahre lang die Israeliten unterdrückt. Haben ihm ständig das Land überfallen. Die Israeliten mussten ihnen alles abgeben. Und Jephtha beendete diese Unterdrückung. Aber er gab ein dämliches Versprechen gegenüber Gott. Er hat sein einziges Kind umgebracht, weil er Gott zuvor ein Versprechen gegeben hat. Ne, wenn du mir den Sieg gibst oder so, werde ich das opfern, was als erstes mir entgegenkommt. Und das war seine einzige Tochter gewesen. Aber eine fürchterliche Geschichte der Gewalt und Aggression, die finden wir in Richter 12, Vers 1 bis 7. Und da beschweren sich die Ephraimiter darüber, dass sie nicht zur Schlacht gegen die Ammoniter gerufen worden waren. Die konnten gar keinen Ruhm und keine Beute ernten und machten Jephtha richtig blöd an. Ironischerweise hat Jephtha aber zuvor die Ephraimiter um Hilfe gebeten, als er im schweren Kampf mitten in der Schlacht, er hat gesagt, kommt zu mir, ich brauche eure Hilfe. Und die haben gesagt, mach mal alleine. Die Ephraimiter fingen also richtig an zu provozieren. Und dazu kam natürlich, dass die Ephraimiter diese Gileaditer, also Jephtha war ja einer, er hat gesagt, ihr seid ja nicht mehr ein richtiges Volk, ihr seid Flüchtlinge von uns. Und so ist ein schlimmer Krieg dann entstanden. Und Jephtha schlug Ephraim und sie besetzten dann die Furt an dem Jordan. Jordan ist dieser linke Fluss, wo die beiden, die grüne und die rote Linie, sich treffen. Jephtha mit seinem Heer besetzte diese Furt. Nämlich die Flüchtlinge mussten natürlich von dem Schlachtfeld wieder nach Hause, über diese Furt zurück nach Ephraim. Und wenn die Flüchtlinge an diese Furt kamen, haben die Gileaditer eine Sprachprüfung bei ihnen gemacht. Sie mussten ein gewisses Wort in einem Dialekt aussprechen. Und wenn sie das halt nicht getan haben, dann hatten sie sich als ihr Ephraimiter halt identifiziert. Oder indem sie dieses Wort in gewisser Art aussprachen. Und dann töteten sich diese Männer auf der Stelle. In dieser Zeit wurden 42.000 Ephraimiter abgeschlachtet. Aber suchen wir in euch auch manchmal Gelegenheiten, um unnötig zu provozieren? Oder wenn wir provoziert werden, wie ist unsere Reaktion darauf? Pochen wir so sehr darauf, dass wir im Recht sind? Wir müssen ja nicht gerade jetzt einen Menschen wie diese Gileaditer abschlachten, anschreien oder beleidigen, aber wie sieht es halt mit unserer nonverbalen Kommunikation aus? Ja, und die letzte Geschichte, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Wir haben jetzt keine Kinder, das ist gut. Weil es ist wirklich die heftigste und brutalste Geschichte, die wir halt finden in der Bibel. Und auch das traurigste Ende eines Bibelbuchs, was wir in der Bibel haben. Die anderen Bücher geben immer Hoffnung. Weil Israel wird wiederhergestellt werden, ein Lichtblick, alles wird wieder gut, Gott ist da. Und dann kommt das Buch Richter und dann kommt diese Geschichte. Und es gibt zwei Hauptakteure in dieser Geschichte, das ist, die bleiben aber halt namenlos. Das ist ein levitischer Mann. Man beachte natürlich jetzt wieder seine Herkunft angesichts der vorangegangenen Geschichte, ne? Levi. Gute Voraussetzung schon mal. Und seine Nebenfrau. Und die Geschichte, die spielt zu einer Zeit, wo Moral ein Fremdwort war. Es gab keinen, der irgendwie da Recht und Ordnung reingebracht hat. Man konnte tun, was man wollte, ohne dafür belangt zu werden. Und seine Nebenfrau, die kam aus Bethlehem, Juda. Und Nebenfrauen, die waren zwar kulturell erlaubt, aber die waren ausdrücklich gegen Gottes Plan. Gott hat gesagt, ein Mann soll sich nur eine Frau nehmen. Und diese Nebenfrau, die ist ihren Mann fremdgegangen. Die hat mit einem anderen Mann geschlafen, ist dann schnell zu ihrem Vater geflohen. Und es war natürlich ein No-Go. Erstmal war er ein Priester und dann ging es gar nicht, dass er mit einer Ehebrecherin verheiratet war. Und laut dem mosaischen Gesetz damals hätte diese Frau auch direkt getötet werden müssen. Ich glaube, Steinigung war damals die Strafe. Aber verständnisvoll lief dieser Mann dieser Frau nach, um sie zurückzugewinnen. Denken wir natürlich, oh, ist doch romantisch, ist doch nett von ihm. Der Vater nahm diesen levitischen Mann freundlich bei sich auf und drängte ihn länger zu bleiben. 5 Tage lang blieb er bei dem zu Hause und am Abend des 5. Tages brach er endlich auf, um nach Hause zu gehen und seine Reise führte ihn kurz vor Jebus. Das ist der frühere Name von Jerusalem. Da steht jetzt Jerusalem, vorher hieß es Jebus. Und der Tag neigte sich dem Ende zu und er wollte in diese Stadt nicht einkehren, weil diese Stadt nicht unter israelitischer Kontrolle stand. Und so entschied er sich für Gibea in der Annahme, dass es dort besser wäre. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Benjamiter, die wohnten in dieser Stadt, also die Stadt Gibea gehörte zu dem Stammgebiet Benjamin. Die erwarteten ihm nicht die erwartete Höflichkeit. Keiner wollte diesen Mann und seine Frau und seine Gefolgschaft aufnehmen. Und dann kam aber ein alter Mann von seiner Feldarbeit zurück in die Stadt und er sah den Mann, sprach kurz mit ihm. Ach, cool, du kommst ja aus demselben Gebiet wie ich. Ich nehme euch auf, kein Problem. Und ihr Herz war voller guter Dinge. Der Alkohol floss wahrscheinlich in großen Mengen, tauschten sich wahrscheinlich über Heimatgeschichten aus. Und auf einmal lesen wir aber, dass sehr böse Männer auf einmal auf dieses Haus zukamen. Die Bibel sagt Söhne Belials. Und die kamen zu diesem Haus des alten Mannes, klopften und schrien, wir wollen den levitischen Mann, wir wollen Sex mit ihm haben. Und der alte Mann machte einen bösen alternativen Vorschlag und sagt, nein, dieser Mann steht unter meinem Schutz. Nehmt doch meine Tochter, die ist noch Jungfrau. Viel Spaß. Oder hier, die Nebenfrau, die könnt ihr auch direkt haben. Ne, und das zeigt auch den ekelhaften Charakter des Mannes. Seine Gastfreundschaft galt nur Männern. Natürlich war es in dieser Kultur so, dass Frauen einen geringeren Stellenwert als Männer hatten. Aber laut orientalischem Recht war er als Gastgeber verpflichtet, jedem, der in seinem Haus wohnt, Schutz zu gewähren. Und er verletzte diese Pflicht einfach. Aber die bösen Männer, die wollten davon gar nichts wissen. Nee, die Frauen wollen wir nicht, wir wollen den Mann. Her mit dem Mann jetzt. Und der levitische Mann, der wurde natürlich sehr panisch, machte die Tür auf und sagt, hier, das ist meine Frau, lasst mich in Ruhe. Macht mit ihr, was ihr wolltet. Ja, und diese Frau, die wurde die ganze Nacht vergewaltigt von diesen Männern, wurde weggeschleppt. Und sie haben getan, was sie halt tun wollten. Und irgendwann kam diese Frau bis zur Morgendämmerung, ging diese Gräueltat, und in der Morgendämmerung kam diese Frau zurück zu dem Haus und legte sich an die Schwelle. Und die Männer haben diese Frau nicht mal die Tür aufgemacht und diese Frau reingetragen und versorgt. Entweder hatten sie Angst oder die hatten gesagt, ja, pff, ist ja nur eine Frau, wir sind in Sicherheit, ist doch egal. Und der levitische Mann macht dann irgendwann mal die Tür auf, weil er weitergehen wollte und sieht seine Frau tot an der Schwelle liegen und nimmt sie natürlich dann mit. Und er kommt nach Hause, aber er begräbt sie nicht anständig. Was macht er? Er zerteilt sie in 12 Stücke. Und diese 12 Stücke schickt er in jedes Stammgebiet von Israel und sagt, guck mal, was sie mit meiner Frau gemacht haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne, also auch total verrückt. Also diese Frau bekam nicht mal ein anständiges Begräbnis. Ihre Leiche wurde als Aufforderung für einen Krieg verwendet. Und das zeigte Wirkung. 400.000 israelitische Soldaten waren sehr sauer. Die sind alle nach Gibea dann gekommen und wollten Blut sehen. Und die Benjamiter stellten sich gegen ihr eigenes Volk. Die haben gesagt, Gibea, das ist unsere Stadt, macht das hier weg von uns, sonst führen wir Krieg für euch. Es waren irgendwie knapp 30.000 Benjamiter gegen 400.000. Und krasserweise haben die Benjamiter am Anfang gewonnen. In den ersten beiden Tagen töteten sie 40.000 Israeliten. Aber irgendwann gewann Israel durch einen Hinterhalt. Sie haben gleichzeitig die Stadt angegriffen, haben die Stadt dann platt gemacht und 25.000 Benjamiter getötet, sodass nur noch 600 übrig blieben. Die haben aber dann bei den Herren nicht Halt gemacht. Nämlich die israelitischen Soldaten sind dann in jede Stadt von Benjamin gekommen, haben alle Frauen und Kinder getötet, das Vieh mitgenommen und alle Städte mit Feuer verbrannt. Also in dieser Zeit wurde der Stamm Benjamin nahezu komplett ausgerottet. Nur 600 Männer haben überlebt. Und dann gab es eine Versammlung und die anderen Stämme von Israel haben dann gesagt, oh, das war ja, glaube ich, gar nicht so toll, was wir gemacht haben. Ne? Lass uns doch den Stamm Benjamin erhalten, das ist ja schließlich unser Bruder. Und dann wird eine und sie haben aber zuvor ein Versprechen gegeben. Unsere Töchter möchten wir diesen Benjamitern nicht zur Frau geben. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und diesen Eid mussten sie sich halten. Und dann haben sie gesagt, ach, wir machen jetzt mal eine andere Lösung. Es gibt nämlich eine Stadt, die heißt Jabes, die ist auch in Gilead. Und die hatten im Kampf gegen die Benjamiter, hatten die nicht geholfen. Und denen zeigen wir jetzt richtig. 12.000 Soldaten wurden dahingesteckt, haben die Stadt in Schutt und Asche gelegt, haben wieder alles umgebracht, was sie gefunden hatten und nur 400 Jungfrauen mitgenommen. Die haben sie dann den Benjamitern gegeben, aber dann war immer noch ein Problem. Es gab ja immer noch 200 Männer, die ohne Frauen waren. 600 Männer, 400 Frauen, teilen war damals nicht so. Und dann haben die wieder einen ekelhaften Vorschlag gemacht. Ja, wir haben doch jedes Jahr so ein Fest in Silo. Ja, da sind die jungen Töchter, die tanzen dann, die ziehen aus der Stadt aus, lauert einfach in den Weinbergen auf die und wenn die durchkommen, dann nimmt die einfach mit. Das haben die dann auch gemacht und indirekt gaben sie aber trotzdem ihre Töchter den Benjamitern und haben ihr Versprechen gebrochen. Aber der Stamm Benjamin, der konnte somit überleben und er baute seine Städte wieder auf. Und dieser Stamm, der wurde ein kleiner, rebellischer Stamm und wir wissen, dass der König Saul auch ein Benjamiter war. Und Paulus war auch ein Benjamiter, kommt aus dem Stamm Benjamin. Ja, und Saul, der war natürlich auch ein aggressiver Mensch. Ne? Ständig wollte er David umbringen, weil er eifersüchtig auf ihn war, weil er eigentlich der wahre König ist. Und auch Saulus wollte vorher alle Christen umbringen, war auch aggressiv, wurde von Gott aber verändert. Und wir haben hier wirklich das süßeste Kapitel in der Bibel betrachtet. Und es ist wirklich unfassbar, wozu Menschen in der Lage sind. Und wir können uns vielleicht als Merksatz daraus nehmen, wenn wir Gott aus unserem Leben ausschließen, dann passieren solche Dinge. Dann endet unser Leben in Katastrophe, es werden Menschen verletzt. Und wir können natürlich die Welt nicht verändern, in der wir leben. Es wird immer Kriege und Vergewaltigungen geben, solange wir hier sind. Nach einer Schätzung zufolge verlieren 6 von 100.000 Einwohnern durch vorsätzliche Tötungen ihr Leben, jedes Jahr. Und Sprüche 29, Vers 22 bestätigt das. Ein zorniger Mann richtet Streit an und ein Hitziger viel Sünde. Und es gibt natürlich Situationen, wo Wut angebracht ist. Nehemia hat sich zum Beispiel darüber aufgeregt, dass seine Volksgenossen ungerecht behandelt werden. Das ist ein gerechter Zorn. Oder Jesus hat sich aufgeregt, dass der Tempel als Verkaufsstelle umfunktioniert wurde. Der hat dann zweimal richtig da aufgeräumt. Aber wann ist Wut unangebracht? Ja, wenn sie ungerechtfertigt und unbeherrscht ist. Und unsere Wut bewirkt nicht das, was vor Gott recht ist. Jakobus 1, Vers 20. Und jetzt komme ich noch zur letzten abschließenden Frage. Ja, wie kann ich mit Wut eigentlich richtig umgehen? Und zum einen ist es mal die Gefahr unkontrollierter Wut erkennen. Und vielleicht denken wir, es ist männlich oder es ist ein Zeichen von Stärke, unsere Wut freien Lauf zu lassen. Wir zeigen jetzt mal unseren Standpunkt. Die anderen haben zu schweigen. Aber in Wirklichkeit haben wir eine ernstzunehmende Charakterschwäche, wenn wir unsere Wut nicht kontrollieren können. Und Sprüche 29, das ist ganz viel, das Sprüchebuch ist voll von so Sprüchen über Wut. In 29, Vers 11 steht, ein Trottel, er lässt jeden Ärger heraus, ein Weiser hält ihn zurück. Ich bin auf jeden Fall der Trottel. Und wenn wir jedoch aber die Wut halt in unserem Bauch spüren, dann können wir uns aktiv jedes Mal aber dafür entscheiden, uns zu beherrschen. Und dann zeigen wir wahre Stärke und Urteilsvermögen. In Sprüche 6, Vers 32, besser ein Langmütiger, der sich selbst beherrscht, als ein Starker, der eine Stadt bezwingt. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Wut, dass wir die Wut in den Griff bekommen, bevor man etwas tut, was man später bereut. Und Psalm 37, Vers 8 rät Folgendes dazu. Sag dich los. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Und wenn diese Wut halt in uns aufsteigt, dann können wir dafür alles tun, damit keiner verletzt wird. Und der dritte Punkt ist, sich nach Möglichkeiten zurückziehen, um Spannungen zu vermeiden. Nämlich einen Streit anfangen, ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig ist. Wenn das ausbricht, dann ist es unkontrolliert. Dann sagen wir Worte, dann geht es hin und her und dann wird das richtig hochgeheizt. Natürlich ist es am besten, Differenzen direkt aus der Welt zu schaffen, ne? Möglichst schnell Frieden zu schließen. Aber manchmal ist es vielleicht auch erstmal nötig, dass die Gemüter sich erstmal wieder beruhigen, bevor man auf einen zugeht. Bei mir auf der Arbeit ist es zum Beispiel, es gibt so spezielle Fälle, ne, wenn zum Beispiel einer was sagt, das bringt mich sofort auf die Palme, liegt an seiner Art, an seiner Einstellung oder so, und jedes Mal denke ich mir so, boah, nee, komm, lass mal. Ne, dann versuche ich diesen Menschen erstmal zu meiden, damit meine Gedanken wieder positiver werden und dann kann ich wieder vernünftig mit ihm reden. Dann noch die Fakten kennen. Ein Mensch, der Einsicht hat, regt sich nicht auf, es ehrt ihn, dass er Verfehlungen vergibt. Und es kann halt durchaus förderlich sein, vor einer Schlussfolgerung alle Fakten zu kennen. Wenn wir nämlich mal aufmerksam zuhören unseren Gegenüber und wirklich mal alle Aspekte einer Angelegenheit berücksichtigen, dann regen wir uns manchmal nicht so schnell grundlos auf. Ich bin zum Beispiel manchmal etwas schnell mit der Hupe. Wenn der Vordermann nicht fährt, so, worauf wartest du? Grüner wird's nicht. Aber manchmal ist es auch so, dass der Vordermann nur angehalten war, weil ein Zebrastreifen da war und weil ein kleines Kind gerade da rübergegangen ist. Ich es aber nicht gesehen habe, so, fahr Junge. Und dann, oh, ich Idiot, da ist so ein Zebrastreifen. Wie kann man denn so doof sein? Ne? Manchmal ist es gut, erstmal zu überlegen. Nämlich in Jakobus 1, Vers 19 heißt, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, wenn er zornig wird. Und dabei kann natürlich auch helfen, dass wir um inneren Frieden beten. Ne, dieses Gebet, das kann uns helfen, wirklich den Frieden Gottes, der alles Denken übersteigt, besser zu begreifen. Und durch das Gebet kann der Heilige Geist auch in uns besser wirken. Ne, und der Heilige Geist, der kann uns Eigenschaften helfen zu entwickeln, wie Selbstbeherrschung, Frieden, Geduld. Und der letzte Punkt ist Menschen in unserem Umfeld auch mit Bedacht auswählen. Wir neigen nämlich dazu, wie die Menschen zu werden, mit denen wir viel Zeit verbringen. Nicht umsonst heißt es in 1. Korinther 15, Vers 33, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Und das rät auch Sprüche 22, Vers 24 und 25. Lass dich nicht mit einem Zornigen ein und vom Hitzkopf halte dich fern, sonst gewöhnst du dich an seine Unart und bringst dich selber zu Fall. Und das merke ich halt auch, wie auch auf der Arbeit. Es gibt dort Leute, die sich ständig und über alles halt aufregen. Und es ist halt schlecht, zu wenig bezahlt und die Stunden und Schicht und der andere, der ist immer krank. Ne? Hat vielleicht jeder von euch auf der Arbeit. Und ich merke, wenn ich aber viel mit denen Zeit verbringe, viel mit ihnen rede, dann rede ich irgendwann genauso. Ja, hast recht, der ist nie da und alles scheiße und der Chef kann nichts, hat nicht meine richtige Meisterausbildung und da merke ich aber, wenn ich mich distanziere von denen, wird meine Wahrnehmung wieder positiver. Ja, konnte ein paar Gedanken euch weitergeben. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass ihr beim Thema Aggression Handlungsbedarf habt. Ich auf jeden Fall. Und diese Predigtvorbereitung war irgendwie so eine Art Selbsttherapie. Und es macht aber halt Mut zu wissen, dass wir mit diesem Problem nicht alleine da stehen. Es gibt immer einen Gott, der hinter uns steht und sagt, ich weiß, dass du schnell ausrastet und wütend bist und ich weiß, dass du dort Schaden anrichtest, aber ich will dich verändern. Und wenn wir sanftmütiger und freundlicher sind und besonders auf Situationen reagieren, auch auf der Arbeit, dann sind wir einfach ein Zeugnis. Und wir haben schon gesehen, Gott hat uns eine perfekte schriftliche Anleitung in der Bibel hinterlassen, wie wir es besser in den Griff bekommen, denn Gott kennt seine Pappenheimer. Ja, lassen wir uns einfach von Gott gemeinsam verändern. Unsere Wahrnehmung wird dadurch positiver, unsere Ausstrahlung wird besser, wir starten besser in den Tag und können besser Menschen erreichen. Nämlich Aggression, das haben wir gesehen, das zerstört nur Beziehungen. Aber unsere Sanftmut, die kann Beziehungen heilen. Amen.